Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ja, hallo und guten Tag zum Computer Club 2, Ausgabe 373. Wir begrüßen alle ganz herzlich, die uns zuhören, freuen uns darüber natürlich und haben ein paar Themen vorbereitet. Wir werden heute ein wenig in die Vergangenheit gehen, oder lieber Wolfgang?
Vergangenheit ja, aber wenn die Zeit dazu reicht, auch in die Zukunft. Vorab möchte ich aber auch alle ganz herzlich begrüßen, die trotz des Sommers, möglicherweise Urlaubs, uns hören, aber vielleicht gerade deswegen zuhören. Und für die, die nicht regelmäßig hören, der Kollege Back ist immer noch im Urlaub, aber er schickt uns ja ab und zu etwas. Dieses Mal haben wir etwas anderes vorbereitet, aber in der nächsten Folge, da ist er wieder fernmündlich dabei.
Wir sprachen über die Vergangenheit. Wenn man sich so mal schaut, was man an Dokumenten auf seinem Rechner sammelt, dann hat man seine Doc-Dokumente oder OpenODT oder hat sein InDesign oder sonst was. Und wenn man die durch die Gegend schickt, hat das Gegenüber vielleicht das Problem, dass es die nicht aufmachen kann. Da gab es vor 20 Jahren eine geniale Idee, wie ich finde, und zwar am 15. Juni 1993 stellte Adobe Acrobat 1.0 vor. Im Anfang war es nicht sehr beliebt, aber mit der Zeit hat es sich durchgesetzt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist bei uns heute, wie ich arbeite ja im Verlagswesen, so, dass wir alles komplett auf einen sogenannten PDF-Workflow umgestellt haben. Das heißt, die Daten, die in die Druckerei gehen oder die dann auf die iPads gehen oder die im E-Paper landen oder sonst was, sind immer PDF-basierend. Die Druckdaten werden dann aufbereitet über ein RIP, da werden dann TIFG4 draus gemacht und die gehen in die Druckmaschine. Aber seit wir das haben, können wir sicher sein, dass unsere Daten wirklich von allen Partnern gelesen werden können. Und das ist ja auch in der Geschäftswelt so, dass wenn man heute eine Rechnung oder irgendwas rumschickt, bei der Rechnung muss man vorsichtig sein wegen der Signatur, aber wenn man Dokumente rumschickt, man schickt die im PDF-Format, dann weiß man, dass der andere sie öffnen kann und auch sie so sieht, wie man sie selber abgespeichert hat. Denn so Sachen wie Schriften werden mitgeliefert, die ganzen Formatanweisungen werden mitgeliefert. Also eine sehr schöne Sache für alle die, die viel Dokumente oder auch wenig Dokumente hin und her schicken und die auch wollen, dass der Gegner dass das Gegenüber die lesen kann. Was dazu kommt, dass PDF-Dokumente alle hochkomprimiert sind. Es gibt kein unkomprimiertes PDF und dadurch haben sich die Datenformate verkleinert. Wie schickst du denn deine Dokumente, Wolfgang?
Ja, was soll ich eigentlich verschicken? Ja, Rechnungen, die verschicke ich auch als PDF. Und wenn mein Gegenüber die ausdruckt als Papier in seine Buchhaltung gibt, da habe ich auch keine Signaturprobleme, denn ob ich sie ausdrucke und mein Briefträger die mitgebe oder er die ausdruckt, ist unterm Strich gesagt erstmal wurscht. Ich bekomme auch manchmal PDF-Dokumente, zum Beispiel von einem Versicherer, der einen Versicherungsvertrag schickt, den ich dann ausdrucken, unterschreiben, einscannen und zurückschicken soll. Das ist mir ein bisschen sehr doof. Und wenn mir die Versicherungsbedingungen da nicht drin gefallen, naja, da gibt es unter Linux genügend Werkzeuge, dass man diese PDF-Dokumente irgendwo im Text oder sonst was auch ändern kann. Und am Versicherungsdödel fällt das mit Sicherheit nicht auf. Es ist ja auch keine Urkundenfälschung, denn erst nachdem ich es geändert habe, unterschreibe ich es und dann unterschreibt es der Versicherungsmensch und schickt mir eine Urkunde. Und dann ist es eine Urkunde, vorher nicht. Das heißt also, solche Unaufmerksamkeiten kann man in das Vertrauen, welches in ein PDF-Dokument gesteckt wird, schon setzen. Und außerdem gibt es ja bei PDF-Dokumenten auch noch bei den eine ganze Menge Schwachstellen. Laufend kommen Updates, jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber PDF ist ja im Grunde genommen kein Dokumentenformat, sondern eine hochkomplexe Programmiersprache. Und dieser Programmiersprache kann man nun auch Programmsegmente unterjubeln, sodass, wenn ein Vertrag auf dem Bildschirm irgendetwas ausweist, irgendeine Summe oder eine Formulierung, und der wird dann ausgedruckt, da sagt das Programm, was? Jetzt haben wir ein anderes Output Kanal. Also, da schreiben wir dann was ganz anderes rein. Und wenn es dann nicht nochmal so gründlich wie am Bildschirm gelesen wird, ist es anders. Also, es ist wie mit allen Sachen. Ein Küchenmesser ist hervorragend geeignet, um mir meine Stullen zu schmieren. Aber umbringen kann ich auch niemand damit. So schlimm ist es mit PDF aber nicht.
Aber ich meine, es ist immerhin seit 2008 standardisiert, von der ISO standardisiert. Und deswegen kann man trotz deiner Einwände auch sagen, okay, das PDF, das ich kriege, kann ich auch lesen. Das Problem ist, dass die, was du angesprochen hast, ist vollkommen richtig. Durch die hohe Automatisierungsgrad kann man in PDFs A, Links und B, auch Programmcode einschleusen. Ist normalerweise vorgesehen, um zum Beispiel Animationen drin zu machen oder um Formatfelder auszufüllen. Und man kann natürlich auch so Schwachstellen denn missbrauchen. Genau. Aber wir machen es ja nur, um Rechnungen zu verschicken.
Ja, das wäre ja auch schön, wenn wir da vielleicht einen kleinen Codeschnipsel reinbasteln würden, der dann irgendwas nachlädt und dann der Buchhaltung, nachdem vorher das PDF inhaltmäßig abgenickt wurde, dann plötzlich bei der Überweisung den Betrag erhöht oder so. Also der Kreativität sind wirklich keine Grenzen gesetzt, aber nichtsdestotrotz, PDF hat unsere Welt verändert, dieses portable Datenformat. Und ich denke, ohne PDF hätten wir die eine oder andere Schwierigkeit mehr.
Das glaube ich auch.
Ja, also herzlichen Glückwunsch, Herr oder Frau PDF. Das Format ist jetzt eigentlich sächlich. Also wir haben hier noch nicht mal einen Konflikt, ob es feminin oder maskulin ist, sondern wir können sagen, das PDF lebe hoch. So, Rudi, ja, habe ich jetzt fast zu dir gesagt, weil der geistert mir schon im Kopf rum und damit ist auch die Katze schon aus dem Sack. Heinz, du hast etwas vorbereitet. Du gehst an einen anderen Geburtstag ran mit einem Freund, den wir schon öfter gehört haben. Und das wollen wir uns anhören, denn das hast du, wie gesagt, schon vorher bereitet. Deswegen vorbereitet.
Ja, jetzt möchten wir in München unseren alten Freund Rudi Kulzer begrüßen. Hallo Rudi, grüß dich.
Hallo Heinz, grüß dich.
Was meinst du, als am 23.05.1973 der Bob Metcalf da im Xerox Park in der Kantine saß, auf eine Serviette ein Bildchen gemalt hat, aber da geglaubt hat, dass das so ein Erfolg ist, von dem wir heute noch leben?
Auf keinen Fall. Da muss man schon mal gleich sagen, wo die Kantine stand oder heute noch ist, das ist das Xerox Palo Alto Research Center, also unter dem Kürzel PARC bekannt, berühmt, ist letztlich das Mekka für die firmenungebundene Forschung. Das gehörte zwar dem Xerox, aber Xerox hat ja keine großen Punkte gemacht als Firma in der IT, hat aber in seinem Research Center wahnsinnig viele Sachen wurden dort erfunden. Und da waren die in der Kantine und ich kann mich nur erinnern, in meiner Silicon Valley Zeit auch, also Ingenieure oder Wissenschaftler, wenn die irgendwas belabern und da liegen Servietten rum, dann wird die in die Hand genommen und mit einem Stift und die Idee sofort visualisiert festgehalten. Also das war sicher auch so. Das war ja als internes Protokoll gedacht. Das Internet ja auch, war ja zuerst eine Kommunikationsebene für Forscher, ne? Und das war sicher beim Internet ganz ähnlich.
Sollen wir nicht erstmal aufklären, worüber wir reden?
Ja.
Wir reden über das Internet. Das Internet, das ist ja heute noch das Backbone oder die technische Grundlage, ja, für alle WLANs, fürs Internet, für alle Datenverkehre im Prinzip sind, die es heute gibt. Und das hat eben Bob Metcalf da 1973, hatte eine Idee, hat sie auf eine Serviette gezeichnet, die kann man auch nachsehen bei Wikipedia, wie sie aussieht, und hat da ganz revolutionäre Ideen gehabt. Obwohl ja im Anfang sah es ja eher so aus, als ob das nichts wird.
Ja, da waren ja heftige Konkurrenten, vor allem die mächtige IBM hatte seinen Token Ring, kann ich mich nur gut erinnern, und da dachten alle, also Token Ring würde sich durchsetzen, aber das war nicht der Fall. Der Metcalf hat, soweit ich das in meinen Unterlagen sehe, die anderen großen Player, nämlich DEC, Intel und auch Xerox, wozu ja das Lab gehört, überzeugen können, dass sie zusammenarbeiten sollen, um das Ethernet zu einem Standard zu machen.
Obwohl es ja technisch gesehen nicht ganz problemfrei ist.
Ja.
Die Natur des Ethernet sagt ja, je mehr Traffic ist, desto weniger Datendurchsatz habe ich. Anders als beim Tokenring zum Beispiel.
Ja, aber so, die haben nicht so gedacht damals. Also ich glaube, dass die schon versucht haben, gegen die Macht von IBM anzustinken. Mit dem Tokenring in den IBM-Umgebungen, die ja noch deutlich stärker verbreitet waren wie heute.
Ja gut, Tokenring hat auch einen technischen Nachteil. Eine Unterbrechung und alles steht.
Ja, ja, klar.
Ethernet, eine Unterbrechung und nur das Segment steht.
Hat sich aber trotzdem nicht durchgesetzt.
Ja.
Heute arbeiten alle. Das haben wir ja öfters in der Historie von Technik.
Hast du eigentlich den Bob Metcalf mal kennengelernt?
Ja, ich habe den deshalb kennengelernt, weil der Metcalf hat ja dann die Firma 3Com gegründet, die es ja heute noch gibt. Das war 1979, hat er den Xerox Park verlassen und hat zusammen mit dem Bill Krause im Silicon Valley die Firma 3Com gegründet. Die ist ja später von Hewlett-Packard übernommen worden und ist als Hewlett-Packard-Tochter heute noch existent. Und meine liebe Freundin Gala Konrad war hier in Deutschland die erste Marketingmanagerin von 3Com Deutschland. Und damit habe ich Kontakt zu 3Com gehabt und damit habe ich ihn und den Bill Krause eben kennengelernt. Und da war ja, ich habe das gar nicht gewusst, was das für einer ist und dass der so hoch in der Historie angesiedelt ist. Aber als wir dann drüben gelebt haben, war das, also haben wir ihn öfters gesehen.
Mhm. Und vom Typ her, wie diese amerikanischen Wissenschaftler sind, die
ja,
gelernt
also das
haben, ihre Ideen zu verkaufen.
Das ist eher so, das ist die Stärke dieser Wissenschaftler aus dem Silicon Valley, also die Leute auch von Stanford und so weiter. Das ist eine Community. Die treffen sich immer, die haben Kreise, also die kennen sich privat. Und da gibt's ja noch das Venture Capital dazu, eine Gemeinde weiter in Menlo Park. Also er war immer schon ein Teil dieser Community und ohne Zweifel ein Pionier dieser frühen Jahre.
Hat er eigentlich die Idee so einfach aus dem blauen Himmel gehabt? So bei einer Tasse Kaffee, sagt er, oh, jetzt habe ich es, jetzt baue ich ein Ethernet.
Nein. Also soweit ich weiß, haben die ja immer gesucht, wie auch beim Internet. Und da gab es in der University von Hawaii, gab es ein funktionierendes Aloha-Net. Ne? Aloha ist ja der Gruß in Hawaiianer. Und das war aber ein Konzept, das durch den Äther ging, also Ausbreitung nicht kabelgebunden, Ethernet ist ja kabelgebunden. Und daher kommt der Name, der eigentlich dann historisch zwar verständlich, aber irreführend, Ethernet, Äther heißt der Ether, und Ethernet war so, später bei Wireless LAN, also dann im Ethernet-Protokoll ist das natürlich dann wieder da zurückgekehrt, aber der hat, denke ich, von seiner Forschungsarbeit und von den Leuten mit Hawaii, die Idee kommt von daher und er hat sie dann als firmenspezifisches Nicht-Standardprodukt in der ersten Runde, wie viele Dinge in der IT, entwickelt. Und erst später kam dann, also als er 79 dann den Xerox Park verließ und in dieser Gründungsphase mit 3Com, da ging es dann los, daraus einen Standard zu machen.
Und die IEEE hat sich den ja auch unter den Nagel gerissen, hätte ich fast gesagt, hat sich dem angenommen und hat ja das wirklich weltweit zu einem Standard gemacht.
Das ist der IEEE 800, was ist 800?
802,
ja.
Jetzt waren die ersten, also Thick Ethernet, das war also noch dieses dicke gelbe Kabel, an dem man die Transmitter anschloss. Mit einer Schraube wurde das durchbohrt. Die waren ja nicht sonderlich schnell. Die waren damals so 3 Megabit konnten die, also so viel wie heute eine langsame
DSL. Das erste konnte 3 Megabit, ja.
Und konnten nur 42-Bit Nutzerdaten machen. Der Rest war Header und Fehlerkorrektur. Heute sind wir schon wesentlich schneller. Also bei mir zu Hause habe ich zum Beispiel ein Gigabit Ethernet.
Ja, also heute gibt es Ethernet, ist jetzt noch verfügbar, die kleinste 10 Megabit 100, also das Fast Ethernet, 1000 ist das Gigabit Ethernet und dann 10, 40 und 100 Gigabit Ethernet.
Das es heute schon gibt, ist ja auch 400 Gigabit angedacht von der IEEE.
Ja, ja.
Aber da muss man mal schauen, wann es kommt.
Da muss man auch dann klar dazu sagen, das Ethernet ist etwas mit einem Kabel, um es in Häusern, also on the premise, in einem Haus, auf dem Campus, in einer Firma zu verbinden. Und wenn man größere Sachen mit Glasfaser, gibt es auch was, da geht die Reichweite von 100 Kilometer, also von 10 Kilometer und mehr. Ansonsten im Haus spricht man von 100 Metern. Also da braucht man dann auch Verstärker und solche Sachen. Also es war relativ einfach angedacht, aber einfach vermutlich rasch verwirklichbar.
Da waren ja am Anfang auch ganz wenig Leute, die mitgemacht haben. Das war ja erstmal nur auf dem Park, im Xerox Park. Ja, dann kamen ein paar Universitäten, also Stanford kam dann dazu. Bitte?
DEC, Intel und Xerox waren die, die zusammen mit 3COM angefangen haben, das ernsthaft zu betreiben.
Ja, auch schon vor 3COM war ja Stanford, hat sich damit angeschlossen.
Ja, ja, Stanford, richtig, aber das ist ja keine Firma.
Nein, University. Aber aus der Universität kommen ja auch
viele. Da kommt ja viel, da kommt ja dann Microsystem und weiß der Kuckuckus, ne?
Das war eine tolle Zeit an sich. Und wenn man bedenkt, 1973, also 40 Jahre her, hat sich so ein technischer Standard gehalten. Mal sehen, ob er den in 40 Jahren auch noch gibt. Lieber Rudi, in 40 Jahren telefonieren wir denn nochmal und schauen mal, wie viel Daten wir denn über ein Ethernet rüberkriegen.
Okay, Hans.
Schönen Dank nach München.
Ich Tschüss. Ich bedanke mich. Servus.
Ja, war ein schönes Geburtstagsständchen ganz im Sinne des Computerclubs. Hans, schönen Dank dafür.
Ja, ja, und der Rudi hat dann direkt im Anschluss seinen Koffer gepackt und ist nach Las Vegas gefahren.
Dann bin ich gespannt, was er für uns von da mitbringt.
Da können wir, also wir hoffen, dass er was mitbringen kann.
Gut.
Aber nicht alles ist so positiv und nicht alles schaut so in die Vergangenheit. So Anfang November ging das, Anfang Juni ging es so los. Oder sagen wir mal so, am 4. Juni hat noch der UN-Sonderbeauftragte Frank LaRouille davor gewarnt, dass die Staaten doch vorsichtig sein sollten und nicht so viel spionieren und Daten ihrer Bürger aufzeichnen sollten. Denn allein in Korea, so sagt er, gibt es 37 Millionen gemeldete Zugriffe auf Daten, die in Computern liegen, also Daten ihrer Bürger, die in Computern liegen. Und zwei Tage später ging dann die Bombe los.
Ja, aber wir müssen gar nicht so weit gehen. Also bevor wir auf das eigentliche Thema kommen, muss man vielleicht nochmal sagen, dass die EU-Staaten ja die Datenschutzreform auch erstmal, sie sagen auf die lange Bank geschoben, aber ausgehebelt haben. Denn die 27 Justizminister konnten sich vor knapp zwei Wochen mal wieder nicht darauf einigen, dass nun Datenschutz eigentlich ein Grundrecht in Europa sein müsste. So, und da hat man also Vorbehalte angemeldet. Und die Viviane Reding, die hat, die EU-Justizkommissarin, die hat sich im Mund fusselig geredet, denn von ihr kamen die Vorschläge, schon im Januar 2012 übrigens, und hat gesagt, es ist eigentlich viel zu wichtig, um das so lange zu diskutieren. Wir müssen doch endlich mal diese bestehende Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995 ersetzen. Und da sind in der Hauptsache Bestimmungen geplant zum Schutz von Verbrauchern und ihren Daten gegenüber großen Internetkonzernen. Auch Regeln für die Datenverarbeitung bei Unternehmen und Behörden gehören dazu. Aber wie gesagt, sie hat sich im Mund fusselig geredet. Und was haben die 27 Knackis da gemacht? Nix, ihr Geld eingesteckt und damit war die Sache erledigt. Ob es kommt und wann es kommt, wissen wir jetzt nicht. Aber so einige Quittungen bekommen wir. Und jetzt kommen wir, glaube ich, auf das Thema, was du angesprochen hast, Hans.
Tja, dann Anfang Juni ging es los. Also der Edward Snowden war es, der hat sich am 20. Mai mit Unterlagen der NSA nach Hongkong abgesetzt. Hat sie dann der Presse zugespielt, also hier New York Times, Wall Street Journal, Guardian und mit wem er sonst noch alles, was Deals gemacht hat. Und er hat offengelegt, dass die NSA, die National Security Agency der USA, im Prinzip alles mithört. Sie hören die Telefondaten oder die speichern die Verbindungsdaten von Verizon, AT&T, von Sprint, von Nextel und wie sie alle heißen. Also Standort, Nummer, Uhrzeit, Länge des Gesprächs. Also die ganzen Metadaten werden gespeichert. Und die Genehmigung davon kommt laut deren Aussagen von einem geheimen Gericht, dessen Unterlagen, Prozessunterlagen so geheim sind, dass die nicht mal bestätigt werden, dass es das Gericht überhaupt gibt. Dann haben natürlich nachgelegt mit ein bisschen Dramaturgie dass es dort auch ein Programm geben soll, das Prism heißt. Das ist auch mittlerweile ist dann auch sehr schnell vom Weißen Haus bestätigt worden, dass es gibt. Und James Clapper, der oberste US-Geheimdienstler, hat gesagt, ja, das Programm gibt es. Das dient zum Sammeln von Daten, wenn Gerichtsbeschlüsse vorliegen. Allerdings, der Edward Snowden sagt was ganz anderes. Er sagt, NSA sammelt alle Daten, an die es kommen kann. Die haben direkten Zugang, angeblich, so seine Aussage, zu den Servern von Google, von Skype, von Facebook, von Apple, von Microsoft, von AOL und so weiter und so weiter. Und dort können sie alle E-Mails, Fotos, Videos und was sonst an Daten ist, einfach runterladen. Wenn das stimmt, ist das ein richtig dicker Klopper.
Ja, jetzt kommen aber genau diese Firmen, Heinz, und sagen, nein, das stimmt nicht so. Aber die ganzen Großen, egal ob es Microsoft oder Apple oder Google und so viele andere sind, die sagen, nein, die NSA hat keinen direkten Zugang. Die gehen sogar noch weiter und sagen, sie gewähren keinem Geheimdienst einen direkten Zugang und leiten nur rechtmäßig angeforderte Daten weiter.
Jetzt ja, Obama hat sich ja noch beeilt zu sagen, niemand hört ihre Anrufe ab. Ne?
Ja, jetzt kann man natürlich darüber nachdenken, was ist denn eigentlich damit gemeint? Ein geheimes Gericht, was so geheim ist, dass man es noch nicht mal hinterfragen kann. Wenn das jetzt so, sagen wir mal, per Dauerauftrag sagt, du musst, dann gibt es keine Hintertür, wie zum Beispiel der Pressesprecher von Google erklärt hat, wo die Geheimdienste sind. Die brauchen ja keine Hintertür. Die kommen ja mit einem solchen Gerichtsbeschluss durch die Vordertür. Und damit hat man ja diesen direkten Datenfluss. Und es ist ja oft genug klar gemacht worden und auch veröffentlicht worden, dass per Gerichtsbeschluss diese Daten herausgegeben worden sind in unglaublich hohem Maße. Und wenn man nun sagt, wir haben keine Hintertür, mag das der Wahrheit entsprechen. Aber es heißt nicht, dass man keine Daten herausgibt. Denn genau das ist ja wiederum bestätigt worden, dass Daten herausgegeben werden. Aufgrund eines Gerichtsbeschlusses, eines dubiosen Gerichtes, möchte ich mal sagen, was hier nicht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in unserem Sinne unterliegt. So, und das ist doch im Moment die Situation, die wir haben. Also
die schlimm genug ist. Obwohl, ich muss jetzt auch eins sagen. Bis jetzt berufen sich alle Organe, die was veröffentlicht haben, auf eine einzige Quelle, und zwar auf Edward Snowden. Er war freier Mitarbeiter einer Beratungsfirma, hat 4 Jahre in der NSA gearbeitet für die und hat seinen Aussagen nach, also seinen singulären Aussagen nach, Zugriff auf so Daten gehabt, die er mitnehmen konnte. Er hat ja auch diese PowerPoint-Präsentation, die angeblich innerhalb der NSA kursiert, rausgebracht. Und er hat auch behauptet, ich konnte ohne weiteres an Kreditkarteninformationen oder sonstige E-Mails oder sowas rankommen, wenn ich in den Rechenzentren war. Aber es ist eine einzige Quelle.
Ja, jetzt kommt aber dazu, dass der US-Technik-Blog GIGAOM heißt das Teil, mittlerweile berichtet hat, die NSA würde zur Analyse der Überwachungsdaten diese Akku-Molo-Software einsetzen. Eine Software, die als Datenbank seit 2008 von der NSA entwickelt, zusammen mit der Apache-Stiftung, höre und sage. Also dass dieser Apache-Server, der unter Linux überall läuft, diese Apache-Stiftung hat also mit an dieser Datenbank für die NSA gearbeitet. Das existiert also. Und Ziel dieser Datenbank und dieses Softwareprojektes war es eben, diese Daten, diese Unmengen von Daten wirklich zu überwachen, zu analysieren und koordinieren, damit man einfach darauf zugreifen kann, was man haben will. Und es sollen Dutzende von Petabytes an Daten bereits vorhanden sein, die von dieser Datenbank verwaltet werden. Also es kommt von verschiedenen Seiten, dass hier doch irgendetwas existiert, was offiziell abgestritten wird.
Ja, ich meine, dass die NSA als Schnüffelorganisation verrufen ist, ist ja nicht ganz neu. Wir erinnern uns ja alle noch, oder Manche erinnern sich noch an Echelon, das zum Abhören von Satellitentelefonen mal gebaut wurde. Und ich weiß nicht, ist aber, glaube ich, mittlerweile außer Betrieb. War aber auch in Deutschland stationiert und war in England stationiert. In Schweden und Finnland saßen Empfangsstationen, die den Satellitenverkehr abgehört haben. Mhm. Also die Russverbindungen abgehört haben. Aber ich glaube, das ist eingestellt worden. Das braucht man heute nicht mehr. Heute nennt man sich das Intranet. Das Internet. Mhm. Es gibt noch eine Sache dabei, die mir zu denken gibt. Google, habe ich mal Informationen von Google gekriegt, dass die Informationen nie auf einem Server oder in einem Rechenzentrum lagern, sondern Daten, die reingehen, werden in kleine Blöcke aufgeteilt, verschlüsselt und in verschiedene Speicherorte gebracht. Auch teilweise an verschiedene Rechenzentren. Auch redundant weggebracht, sodass, wenn ein Rechenzentrum ausfällt, weiß, wie man bei einem RAID, denn die Informationen immer wieder zusammenführen kann. Aber wenn man ein Rechenzentrum okkupiert, kommt man nicht immer an die kompletten Datensätze ran, weil die verteilt sind in den Rechenzentren.
Ja gut, aber wenn ich einen Gerichtsbeschluss habe, brauche ich ja nicht ein Rechenzentrum datenmäßig zu kopieren. Da sage ich, ich will die Daten haben und dann macht das der Provider für mich.
Der müsste dann einen die wieder zusammensuchen. Angeblich können die das auch nicht direkt.
Ja, warum speichern sie denn das, wenn sie es nicht wieder zusammensuchen können? Dann können sie es auch gleich wegwerfen.
Ja, die Algorithmen können das. Ja. Na gut, die können es über die Algorithmen dann holen. Ich habe Blödsinn erzählt. Also ich würde mich da als NSA auf die IO-Kanäle setzen. Das ist viel einfacher. Naja. Wenn du die Daten in die Cloud reinschickst, da gucke ich was. Interessant ist ja zum Beispiel, dass bei der Liste nirgendwo Amazon auftaucht.
Zum Beispiel, ja.
Aber Amazon hostet ja auch die ganzen FBI-Rechner in ihrer Cloud. Mhm. Vielleicht sind die deswegen davon zum Teil jedenfalls ausgenommen. Es ist noch was dabei,
muss man sagen. Vielleicht sind die deswegen mit einem besonderen Zugang mit Vorder- und Hintertür ausgerüstet. Das weiß man auch nicht.
Aber wir können beruhigt sein, es sind nur keine amerikanischen Bürger betroffen.
Ja.
Also der Amerikaner, so wie wir. Nein, es ist so, dass die offiziellen Organisationen sagen, in dieser Schnüffelaktivität sind keine amerikanischen Staatsbürger betroffen, wenn sie in den USA leben und auch keine Leute, die länger in den USA leben, außer sie haben sehr intensiven Kontakt ins Ausland. Mhm.
Ja, und woher wissen die das? Weil sie die nicht überwachen, wissen sie das mit dem Kontakt. Komm, hör auf, erzähl mir nicht so einen Kram. Die Amerikaner werden immer und alles tun, was technisch möglich ist. Und wenn ich mir überlege, dass unsere EU ja eingeknickt ist und so einen Scheiß mitgemacht hat, dass die Amis wissen müssen, wenn ich einen Flug buche, welche Kreditkartennummer, welche Anschrift, wann habe ich gebucht, wann fliege ich, wann komme ich an, was habe ich zum Mittagessen im Flugzeug bestellt und so weiter und so weiter, dass das von uns aus übermittelt werden muss. Umgekehrt habe ich noch nie was davon gehört, dass die Amerikaner oder US-Bürger genauso von uns überwacht werden könnten. Aber jetzt, wo Russland sagt, ich will das ja gar nicht, dass die Russen das von uns erfahren, aber wo die sagen, hör mal, wir wollen das auch von euch haben, da ist die Aufregung groß und den Amis geben wir es. Sorry. Naja, ja, gut.
Russland geht da einen Schritt weiter. Die will doch die Daten der Leute haben, die das Land nur einfach überfliegen.
Naja, und? Ich weiß nicht.
Also du brauchst gar nicht in Russland dafür zu landen, um die Daten loszuwerden.
Mhm. Gut, dann tue ich den Daumen nach oben.
Ich auch.
Sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Und alles Gute.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.